Kommt jetzt die nächste Inflation, weil Trump die Zölle erhöht hat? Oder gehen deutsche Firmen komplett krachen, weil es halt teurer wird, in die USA zu exportieren? Das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Diese Woche sprechen wir viel über US-Themen. Da ist ja auch einfach krass viel passiert. Klar, wir sprechen über die US-Zölle, warum an US-Unis die Forschung gefährdet ist, wie man eine 25-Stunden-Rede hält und was jetzt eigentlich mit TikTok passiert.
Und damit starten wir in die Folge rein und wir gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 und 2 geht es um die längste Rede, die jemals im US-Senat gehalten wurde. Und zwar 25 Stunden und 5 Minuten. Am Stück. Gehalten hat die Cory Booker, das ist ein Senator von den Demokraten aus New Jersey. Und mit seiner Rede wollte er protestieren gegen die Politik von Donald Trump und ganz besonders gegen die Sparmaßnahmen, die Trump und seine Regierung in den letzten Wochen durchgesetzt haben.
Genau, im US-Senat, da gibt es ja öfter, dass Leute so ewig reden. Das nennt man dann den sogenannten Filibuster. Und normalerweise nutzen PolitikerInnen das, um Gesetze zu blockieren, weil ja erst abgestimmt werden kann, wenn sie fertig geredet haben. Und damit ja, hält man das eben erstmal auf. In dieser ganzen Zeit dürfen sie dann aber unter keinen Umständen sich hinsetzen oder das Rednerpult verlassen und auch nicht auf die Toilette gehen oder so. Bei Cory Booker war es aber gar nicht wirklich so ein Filibuster, weil da ging es nicht um ein Gesetz, sondern er wollte einfach ein Zeichen gegen Donald Trump setzen mit dieser längsten Rede, die je gehalten wurde in diesem Haus. Und deswegen war es halt kein klassischer Filibuster, sondern einfach eine sehr, sehr lange Rede. Und am Ende wirkt er auch erstaunlich frisch noch, finde ich. Er hat noch so rumgejoked und seine Stimme war ein bisschen heiser, aber ansonsten ging es wirklich klar. Er hat jetzt auf jeden Fall den Rekord der längsten Rede aus dem Jahr 1957 übertroffen. Damals hatte der Senator Strom Thurmond 24 Stunden und 18 Minuten geredet, also ist fast eine komplette Stunde draufgeschlagen.
So, und jetzt fragt man sich natürlich, worüber zur Hölle redet man 25 Stunden und 5 Minuten lang? Cory Booker hat sich einerseits ziemlich viele Fragen von anderen demokratischen SenatorInnen stellen lassen, um quasi Zeit zu gewinnen und auch mal durchzuatmen. Er hat ansonsten aber auf ganz vielen Ebenen gegen Trump argumentiert. Zum Beispiel hat er auch Briefe vorgelesen, die ihm Trump-kritische WählerInnen geschrieben haben.
They're writing me letters with words like fear and terror. They're talking about staying up at night and not being able to sleep because they don't have a president that comforts them. I mean, it's almost like you can't make this up, honestly.
Ja, Briefe kann man natürlich vorlesen. Ich habe aber mal nachgeguckt. Es gibt dort dieses super gehypte Buch gerade oder diese Buchreihe, Fourth Wings. Und da ist das erste Buch, das hat 750 Seiten und das ist auch genau das Hörbuch 25 Stunden lang. Das heißt, er hätte einfach dieses Buch vorlesen können. Das wäre meine Strategie gewesen.
Hätte bestimmt nicht so viel gebracht.
Aber er hätte eine große Fangroup von Teenager-Mädchen bekommen.
Stimmt. Geil. Geiler Vergleich. Kommt es wirklich von dir?
Ja.
Ich lieb's.
Man kann in der Zeit auch von Rostock bis Istanbul fahren mit dem Auto.
Das ist einfach brutal, ne? Das ist einfach ein Tag.
Auch auf Platz 3 geht's um die USA. Und zwar darum, dass Elon Musk eventuell bald nicht mehr Trumps Sonderbeauftragter sein könnte. Das hat die Zeitung Politico am Mittwoch veröffentlicht und bezieht sich dabei auf anonyme Quellen aus der US-amerikanischen Regierung. Dieser Inner Circle, der sagt, dass Trump und Musk wohl in den letzten Tagen zusammen entschieden hätten, dass Musk sich wieder mehr um seine Unternehmen kümmern will. Mit denen läuft es ja gerade nicht so wahnsinnig gut. Komplett over wird diese Bromance wohl aber nicht sein, weil Trump ist anscheinend trotzdem so weit zufrieden mit Musks Arbeit und der soll dann auch weiter als Berater für die Trump-Regierung arbeiten, nur eben nicht mehr mit diesem offiziellen Titel.
Ich habe mich aber dann gefragt, was ist denn der Unterschied zu Beauftragten? Aber tatsächlich ist es so, dass Musk im Moment als Sonderbeauftragter für Regierungseffizienz eine ziemlich besondere Rolle hat. Also das ist zwar kein offizieller Posten, also nicht wie ein Minister oder sowas, aber er hat bisher trotzdem in dieser Funktion tausende Mitarbeitende entlassen. Und als Berater wäre er dann eher so informell im Weißen Haus unterwegs. Sowieso war der Posten als Sonderbeauftragter erstmal nur auf 130 Tage begrenzt. Also wenn man von der Amtseinführung ausgeht, dann wäre das eigentlich jetzt Ende Mai. Also das ist ja eh auch bald und es ist gerade einfach nicht klar, ob sich das dann deckt mit den aktuellen News, dass er aufhören soll.
Weil insgesamt ist das alles noch sehr unklar, weil es bezieht sich halt alles auf diesen Inner Circle, der das behauptet. Das Weiße Haus offiziell streitet das erstmal ab. Also die Pressesprecherin, die hat es auf X als Müll bezeichnet diesen Bericht. Und Musk würde seine Aufgabe eben noch beenden, was auch immer das heißt. Dazu hat Musk dann auch gepostet, yeah, fake news. Also da wird das Ganze eher abgestritten. Und ich glaube, die versuchen halt so zu vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass Musk und Trump sich vielleicht ein bisschen zerstritten haben könnten oder so.
Gossip aus dem Weißen Haus. Auf Platz 4 geht's um Frankreich. Da ist diese Woche eine politische Bombe eingeschlagen. Marine Le Pen, die Spitzenpolitikerin der extrem rechten Partei Rassemblement National, darf ab sofort und bis 2030 bei Wahlen nicht mehr antreten. Sie war nämlich wegen Korruption angeklagt und jetzt wurde sie schuldig gesprochen. Außerdem wurde sie zu insgesamt 4 Jahren Haft verurteilt. Also 2 Jahre davon kriegt sie auf Bewährung und 2 hat sie mit einer elektronischen Fußfessel im Hausarrest zu verbringen und zusätzlich noch 100.000 Euro Strafe.
Das ist krass. Und halt das Krasseste ist natürlich dieses passive Wahlrecht, das ihr jetzt entzogen wurde. Und ja, das wird eben die Politik in Frankreich einfach enorm beeinflussen, weil laut aktuellen Umfragen war sie ja die erfolgreichste Politikerin gerade. Also Marine Le Pen hatte tatsächlich richtig gute Chancen, in 2 Jahren bei der Präsidentschaftswahl die nächste Präsidentin zu werden. Und das geht jetzt halt nicht mehr.
Der Fall hängt übrigens auch mit der EU zusammen. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft wirft Le Pen und 25 weiteren PolitikerInnen vom Rassemblement National vor, dass die EU-Gelder veruntreut haben. Sie sollen zwischen 2004 und 2016 insgesamt über 4 Millionen Euro hinterzogen haben. Und Marine Le Pen war in diesem Zeitraum EU-Abgeordnete und soll dieses ganze System der Veruntreuung richtig organisiert haben. Nicht für ihre persönliche Bereicherung, sondern eher so, um ihre Partei zu finanzieren, die zu dem Zeitpunkt Geldprobleme hatte.
Ja, das System der Veruntreuung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir da so gar nichts drunter vorstellen. Was ist denn ein System der Veruntreuung? Was heißt denn, sie hat Geld veruntreut? Also was hat sie genau gemacht? So, also ihre Partei hatte offenbar MitarbeiterInnen im EU-Parlament, die da gar nicht beschäftigt waren. Das Europäische Parlament, das gibt nämlich seinen Abgeordneten ein bestimmtes Budget einfach, unter anderem für MitarbeiterInnen für die Arbeit im EU-Parlament halt. Damals waren das über 20.000 Euro monatlich, die eben jeder Parlamentarier bekommt. Dann kam aber raus, dass einige dieser Mitarbeiter, die da angegeben waren, entweder kaum oder gar nicht im Parlament gearbeitet haben. Stattdessen sollen sie für die Partei halt auf nationaler Ebene gearbeitet haben, zum Beispiel als persönlicher Bodyguard. Und so konnte sich die Partei eben total viele Ausgaben sparen. Und das heißt, sie hat das Geld, das ihr für einen bestimmten Zweck im Parlament gegeben wurde, für was ganz anderes genutzt. So. Und das ist eben dieses: Die Partei hat das Geld veruntreut und ja, das ist halt verboten.
Marine Le Pen bestreitet die Vorwürfe natürlich. Wir haben mal bei Caroline Diller aus dem ARD-Studio in Paris nachgefragt, wie Marine Le Pen jetzt auf das Ganze reagiert hat.
Also man kann die Reaktion zumindest bis jetzt mit 3 Schlagworten beschreiben, finde ich. Abstreiten, angreifen, austeilen. Marine Le Pen unterstellt den Richtern eine politische Motivation und wirft ihnen vor, sie hätten bewusst ihre Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027 verhindern wollen.
Marine Le Pen hat auch schon gesagt, dass sie Berufung einlegen wird und sie inszeniert sich jetzt halt voll als Opfer. Tatsächlich befürchten auch viele Expertinnen und PolitikerInnen in Frankreich, dass die Partei von Marine Le Pen dieses Opfernarrativ jetzt voll ausschlachten wird und dass sie dadurch noch mehr Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen bekommt. Und das haben wir uns aber auch nochmal von Caroline Diller einordnen lassen.
In Frankreich gibt es im Moment eine ziemlich kontroverse Debatte über das Urteil, kann man sagen. Und auch nicht alle politischen Kräfte stehen jetzt ohne Wenn und Aber hinter dieser Entscheidung der Richter. Interessant finde ich persönlich, dass gleichzeitig viele Menschen in Frankreich dieses Urteil grundsätzlich schon richtig finden. Dazu gibt es inzwischen mehrere Umfragen. Und insofern kann man sich auf lange Sicht schon die Frage stellen, ob der Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen, aus dieser Situation jetzt politisches Kapital schlagen kann. Und um das jetzt abschließend noch zu sagen, man sollte über diese ganze Diskussion zu den politischen Konsequenzen jetzt auch nicht vergessen, warum wir überhaupt über all das diskutieren. Nämlich, weil die Richter es in erster Instanz als hinreichend erwiesen angesehen haben, dass Marine Le Pen und der Rassemblement National über Jahre hinweg öffentliche Gelder veruntreut haben.
Eine Sache, die man dazu wissen muss, ist, sie ist nicht die erste, der das passiert. Mehreren französischen PolitikerInnen wurde auch schon in ähnlichen Fällen das passive Wahlrecht entzogen. Gerade steht zum Beispiel der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy vor Gericht und dem könnte das auch passieren. Also das ist in Frankreich halt wirklich einfach ein Gesetz, das gegen Korruption und Amtsmissbrauch öfter eingesetzt wird.
Ja, und wie geht's jetzt weiter für die Partei? Die müssen ja doch hoffen, dass es noch irgendwie eine Lösung gibt. Zum Beispiel, dass Marine Le Pen vom aktuellen Präsidenten Macron begnadigt wird. Das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Und deswegen wird die Rassemblement National jetzt wohl einen neuen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen suchen müssen. Und das wird höchstwahrscheinlich Jordan Bardella werden. Der ist super jung, nur 29 Jahre alt und ist seit 2022 der Vorsitzende der Partei. Der ist bei jungen Menschen übelst beliebt, hat zum Beispiel auch Millionen Follower auf TikTok.
Und was ich ganz interessant finde, dieser Jordan Bardella, der hat ja auch einen Migrationshintergrund. Und das ist insgesamt so eine super interessante neue Entwicklung bei den neuen rechten Parteien. Also, dass die Spitzenkandidaten selbst Teile ihrer eigentlichen Feindbilder sind. Also bei Deutschland ist es ja auch so, dass Alice Weidel eine homosexuelle AfD-Spitzenkandidatin ist und bald vielleicht Bardella, der eben ja dann rassistische Politik verkaufen muss am Ende, als jemand, der selbst Nachfahre von Einwanderern ist. Also es ist irgendwie interessant, ich weiß auch nicht, was es genau bedeutet oder so, aber das habe ich ein paar Mal jetzt gelesen und finde es einfach wirklich so interessant, dass ich jetzt hier zumindest mal erwähnen will.
Ja, echt spannend.
Auf Platz 5 gehen wir von Frankreich wieder zurück in die USA. Das ist wirklich eine sehr US-lastige Folge. Da wurde nämlich eine neue liberale Richterin am Supreme Court in Wisconsin gewählt. Das klingt jetzt erstmal nicht so nach einer fetten Schlagzeile. Die Wahl war aber jetzt die erste richtig wichtige nach der Präsidentschaftswahl und wurde auch wie eine Art Stimmungstest gesehen. Also dafür, wie Trump bisher bei der Bevölkerung abschneidet. Wisconsin ist eigentlich so ein typisch ländlicher Trump-WählerInnenstaat. Deswegen war es da besonders spannend, eben zu schauen, wie die zum politischen Geschehen stehen gerade. Und da hat jetzt eben die Kandidatin, die nicht auf Trumps Seite ist, gewonnen.
Ja, und jetzt hat halt diese liberale Richterin gewonnen und das oberste Gericht in dem Bundesstaat hat weiterhin eine liberale Mehrheit dadurch. Und das, obwohl der andere Kandidat, ein sehr konservativer, mega von Trump und Musk gepusht wurde, also Elon Musk, der Tech-Milliardär, der hat allein diesen Kandidaten mit 20 Millionen US-Dollar unterstützt. Also diese Supreme Court-Wahlen auf Bundesebene, die kriegen normalerweise gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Das war jetzt aber die teuerste jemals, weil Trump und Musk halt unbedingt wollten, dass dieser konservative Richter gewählt wird. Und es haben auch einfach 50% mehr Leute mitgewählt als beim letzten Mal. Also da kann man vielleicht auch dran ablesen, dass Leute ein Zeichen setzen wollten.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Und man hat's an den Tagesschau-News aber schon ein bisschen gemerkt. In Deutschland passiert gerade politisch nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja immer so dieser besondere Moment. Irgendwie gibt's nicht richtig was zu berichten, weil ja gerade die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Der Koalitionsvertrag wird hinter den Kulissen verhandelt. Und die alte Regierung, die ist zwar irgendwie noch da, aber kann jetzt auch keine großen neuen Projekte mehr auf den Weg bringen. Ja, auf der anderen Seite ist es trotzdem irgendwie politisch eine spannende Zeit, weil es ja dann doch immer irgendwelche News gibt, zum Beispiel, weil Politiker irgendwelche Infos aus den Verhandlungen durchstechen oder sich in Talkshows äußern und vielleicht schon mal austesten, wie kommt denn die eine Maßnahme an oder wie kommt die andere Sache an und so. Und wenn ihr politisch aktiv seid, dann ist das, glaube ich, jetzt ein ultra wichtiger Moment, um Druck aufzubauen auf die Politik, weil wenn VerhandlerInnen jetzt das Gefühl haben, irgendwas muss sich schnell ändern, dann hat das vielleicht jetzt eine gute Chance, in den Koalitionsvertrag geschrieben zu werden und in den nächsten Jahren halt Politik zu werden. Deswegen ist zumindest meine Analyse, äußern sich Wirtschafts- und Lobbyverbände gerade relativ laut und fordern dann Sachen von der neuen Regierung. Jetzt ist eben einfach ein guter Zeitpunkt, um den Druck zu erhöhen.
Okay, die Frage ist halt, wo stehen wir bei diesen Koalitionsverhandlungen? Friedrich Merz hatte ja gesagt, er will, dass die Regierung bis Ostern steht. Also dann muss langsam mal dieser Vertrag zustande kommen, weil wir sind auf der Zielgeraden, Ostern ist nicht mehr weit weg. Es gibt ein paar Sachen, wo man sich wohl schon einig ist. Zum Beispiel das Deutschlandticket, das soll 2027 teurer werden. Das Schienennetz der Bahn soll grundlegend saniert werden. Oder das Verbrenneraus 2035, das auf EU-Ebene beschlossen werden soll, das will Deutschland nicht mehr mittragen. Das Bürgergeld wird umbenannt und wieder zurückgeändert, dass es mehr wie Hartz IV ist, mit mehr Sanktionsmaßnahmen sozusagen. Und Deutschland soll noch eine wichtigere Rolle in der NATO spielen.
Ja, und das ganze Thema Verteidigung ist natürlich ultra wichtig. Kritisch, und darüber reden die jetzt wohl noch die ganze Zeit, sind aber noch ein paar Punkte, zum Beispiel die Finanzierung. Die Union hat ja relativ viele Wahlgeschenke versprochen, also Steuersenkung für Unternehmen, der Soli für Topverdiener und Unternehmen soll weg, die Mütterrente soll gestärkt werden, also dass Kindererziehung bei der Rente mit angerechnet wird. die Pendlerpauschale soll erhöht werden. Und die Frage ist aber jetzt natürlich, woher soll dieses Geld kommen? Weil die 500 Milliarden, die die Regierung eben als Zusatzschulden aufnehmen kann, sollen dafür eben nicht genutzt werden können. Und deswegen wird ja gerade, glaube ich, noch viel darüber diskutiert, was man da vielleicht für eine Lösung finden kann. Anderes Thema, wo viel gestritten wird, ist natürlich die Migration.
Oh ja, wichtiges Thema im Wahlkampf und auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Da gab es ja eigentlich schon einen Kompromiss. Deutschland soll Leute an der Grenze zurückweisen, aber in Absprache mit den Nachbarländern. Und dieser Absprachepart, der ist halt total unklar. Also der führt gerade auch zum Streit, weil was heißt denn Absprache? Also wenn jemand durch Österreich nach Deutschland kommt, dann ist die Frage, soll Deutschland Österreich fragen, ob es okay ist, dass man die Person in Deutschland nicht reinlässt, oder reicht es, kurz Bescheid zu geben? Die Union will einfach die härteste Option, also wirklich viele Zurückweisungen. Und die SPD sagt, dass es aber mit EU-Recht nicht konform ist.
Genau, und das Problem ist natürlich, dass Friedrich Merz im Wahlkampf die ganze Zeit gesagt hat, er will da gar keine Kompromisse eingehen und er wird es so durchsetzen, an Tag 1 wird er das alles durchsetzen und so. Und das ist jetzt das, was ich von mehreren Analysen so mitkriege, unter anderem auch vom Ronsheimer Podcast der Bild-Zeitung, die ja in der Regel jetzt nicht sonderlich unionskritisch oder flüchtlingsfreundlich ist oder so, um das mal vorsichtig zu sagen, die Bild-Zeitung. Und ja, diese Analysen sagen eigentlich, dass die Union dadurch jetzt ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem hat. Natürlich einerseits wegen der Schuldenbremse, die sie im Wahlkampf ja die ganze Zeit versprochen hat und behauptet hat, dass man auch gar keine neuen Schulden braucht, um dann zwei Wochen nach der Wahl von 500 Milliarden neuen Schulden zu sprechen. Und aber eben auch beim Thema Migration, weil die Union da natürlich Erwartungen geschürt hat, die niemals erfüllt werden können. Egal, was man da jetzt für einen Kompromiss rauszieht, das kann quasi nur zu Enttäuschung führen bei allen Leuten, die eben Migration als Wurzel des Problems sehen und so. Und das ist ja die Lesart, die die Union eben auch gefördert hat. Und damit wird sie wahrscheinlich am Ende eben die AfD stärken. Und weil die kann natürlich immer einfach sagen, ihr hättet noch mehr gegen Ausländer machen müssen und können und so. Und damit hättet ihr noch mehr Probleme gelöst. Also die Union hat sich da leider in so einen Teufelskreis reinbegeben, der jetzt wirklich schwierig für sie wird.
Ja, und das hat man diese Woche auch schon in den Umfragen gesehen. Im ARD-Deutschland-Trend ist die Union auf 26% abgestürzt und die AfD liegt mit 24% wirklich knapp dahinter. Sowas sorgt bei der Union obviously für gar nicht mal so positive Gefühle. Merz wird wohl relativ offen kritisiert, dass er halt verhandlungstaktisch nicht besonders smart agiert hat und nicht genug vorbereitet war. Aber wie gesagt, das sind erstmal Zwischenergebnisse aus den Verhandlungen. Wie der Koalitionsvertrag am Ende aussieht, das werden wir vermutlich erst nächste oder übernächste Woche wissen.
Ja, vielleicht finden sie ja doch die Lösung, die ganz Deutschland ganz doll nach vorne bringt und alle zufrieden macht. Wir haben das jetzt auf jeden Fall schon mal mit reingenommen, obwohl es halt diesen Koalitionsvertrag ja noch nicht gibt, weil sich eine Sache eben schon abzeichnet, nämlich dass nachdem eigentlich mal so ein großer Wurf kam, nämlich diese 500 Milliarden Schulden und auch Verteidigungsausgaben, wo die Schuldenbremse nicht mehr gilt, fehlt jetzt halt ansonsten so der große Wurf, den die Union vor allem versprochen hatte. Vor allem ja zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Wie gesagt, es gibt gerade richtig viele Wirtschaftsverbände, die ganz laut nach tiefgreifenden Strukturreformen schreien und sagen, dass Schwarz-Rot das eben anpassen soll und sie da die Wirtschaft retten soll und so. Und da hat man zumindest bisher noch nicht so das Gefühl, dass es da besonders viel gibt. Aber again, so, es ist immer noch innerhalb der Verhandlungen. Das heißt, wir werden darüber reden, sobald es den Koalitionsvertrag gibt. Es gibt einen wichtigen Jahrestag in dieser Woche, nämlich ein Jahr Cannabis-Teillegalisierung. Seit dem 1. April 2024 gilt ja das Cannabis-Gesetz und wir wollten diese Gelegenheit mal nutzen, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Ziel war ja unter anderem, dass wenn schon gekifft wird, dann wenigstens kontrolliert wird, dass das auch gutes und nicht gestrecktes Gras ist und da ein bisschen Kontrolle herrscht, was genau gekifft wird. Außerdem sollte vor allem der Schwarzmarkt für Cannabis eingedämmt werden, indem die Leute zu Hause anbauen oder es halt geprüfte Ausgabestellen gibt, wo sie das abholen können. Ein wichtiger Teil war auch, dass der Jugendschutz verbessert werden sollte und manche haben auch gesagt, dass das die Polizei entlasten würde, weil die ja dann eben nicht mehr irgendwelche Kiffer verfolgen muss, sondern sich auf echte, krassere Aufgaben konzentrieren kann. Und mal gucken, ob das geklappt hat.
Also das Gesetz wurde ja in der Ampel vor allem von noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorangetrieben, mit lautem Protest von CDU und CSU. Die haben das Gesetz hart kritisiert und meinten, Cannabis sei zu gefährlich für die Psyche, um überhaupt legalisiert zu werden. Und kleiner Spoiler, die finden das Gesetz auch ein Jahr später immer noch kacke, aber dazu später mehr.
Genau, aber wo stehen wir jetzt erstmal? Also die Datenlage zur Cannabis-Legalisierung, die ist momentan leider noch super dünn. Es gibt zwar eine groß angelegte Studie zu den Effekten der Teillegalisierung, die auch vom Bundesgesundheitsministerium rausgegeben wird, aber die kommt eben erst im Herbst raus in diesem Jahr. Deswegen, ja, ganz offizielle Ergebnisse können wir bis dahin nicht liefern. Aber Leute, die in Suchtberatungen arbeiten, die sehen wegen der Entkriminalisierung schon einige positive Aspekte, sagen sie. Die beobachten zum Beispiel, dass sich mehr junge Leute trauen, zu Suchtberatungsstellen zu gehen. Die Entkriminalisierung würde dafür sorgen, dass sie keine Angst mehr vor der Polizei haben. Und die Polizei hat dagegen ein bisschen anderes Fazit. Die sagt, sie müsse jetzt mehr Kontrollen durchführen. Das sei viel mehr Aufwand. Es gab ja eben davor die Hoffnung, dass die Polizei jetzt andere Sachen machen könnte, als Kiffer zu jagen. Eine Entlastung scheint es aber eben nicht gebracht zu haben. Und der Schwarzmarkt, der konnte durch das Gesetz bisher wirklich gar nicht zurückgedrängt werden. In Berlin sei der sogar noch größer geworden. Und das Problem ist auch, man kann jetzt weniger dagegen tun, weil Dealer einfach sagen können, naja, ist ja egal, wenn ich irgendwie Gras dabei habe.
Natürlich fragt man sich, warum der Schwarzmarkt immer noch so boomt. Cannabis soll ja legal sein. Aber ein Teil der Antwort dazu ist natürlich, dass man auch nach einem Jahr der Teillegalisierung noch immer nicht an jeder Ecke einfach so sauberes Gras kaufen kann. Also an Gras auf legalem Weg zu kommen, ist immer noch mit relativ hohem Aufwand verbunden. Also man kann es natürlich selbst anbauen, aber das Equipment muss man bezahlen, die Zeit muss man auch erstmal haben. Das ist halt so ein bisschen wie Hobbygärtnern. Man kann sonst aber auch Mitglied in einem dieser Cannabis-Social-Clubs in Deutschland werden und da sein Gras bekommen. Aber das Ding ist, wir sind in Deutschland und die Bürokratiehürden sind natürlich sehr hoch. Es gibt aktuell nur 133 Social Clubs, also das hat relativ lange gedauert, bis es überhaupt so viele gab. Und die Anzahl ist ja auf jeden Fall noch nicht genug, um ganz Deutschland sozusagen zu versorgen. Zumindest die Leute, die kiffen wollen. Und im Saarland und in Bayern ist immer noch kein einziger Social Club zugelassen worden.
Genau, der erste zugelassene Cannabis-Social Club, der war im Juli letzten Jahres der CSC in Niedersachsen. Wir haben damals mit denen gesprochen und jetzt wollten wir eben mal ein Update von denen haben. Wie sieht's denn für einen Cannabis-Social Club gerade aus? Das hat uns Mario Jansen verraten.
Ich kann dir sagen, wir haben wirklich nach einem Jahr eine tolle Bilanz, weil wir haben ganz, ganz viele Mitglieder, wir haben Leute, die das eigentlich mehr so am Wochenende konsumieren, also keine Dauerkonsumenten. Wir haben ganz, ganz viele bei uns im Verein, die tatsächlich das aus medizinischen Gründen nehmen. Das sind auch ganz, ganz viele tolle Geschichten dahinter von Menschen, mit denen auch keiner tauschen möchte. Die sind MS-krank und die müssten Medikamente nehmen, die ganz, ganz extreme Nebenwirkungen haben. Und das macht das Cannabis dann eigentlich, regelt das ganz gut und das ist auch gut verträglich. Ja, Altersdurchschnitt bei uns im Club 18 bis 76 Jahren. Also wir haben wirklich von jung bis alt alle dabei. Was ich auch total schade finde, ist eben halt der Punkt, dass einige Bundesländer immer noch beigehen und bremsen das so ein bisschen aus, diese Clubs zu genehmigen. Und das finde ich sehr, sehr schade, da es in meinen Augen beim KanG-Gesetz genau darum geht, den Jugendschutz und auch den Gesundheitsschutz in den Vordergrund zu stellen und um den Schwarzmarkt wirklich ein bisschen zu reduzieren, dient das KanG-Gesetz nur mit den Clubs dann dazu, weil nur das KanG-Gesetz alleine ohne solche CSCs oder so, ohne solche Vereine, Cannabis Social Clubs, haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Ja, die Menschen müssen sich trotzdem am Schwarzmarkt bedienen und das macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn.
Also wir haben ja eben schon mal gesagt, die Union, die war nie Fan von dieser Teillegalisierung und vor den Koalitionsgesprächen haben sie auch gesagt, wir machen die Legalisierung wieder rückgängig. Und das wollten sie auch immer noch, nur verhandeln sie jetzt halt mit der SPD und die hat das Gesetz ja damals mitgepusht, also mitentschieden, sie waren ja Teil der Ampel. Und die SPD will das deswegen auch behalten. Gerade lassen SPD und Union noch nicht ganz durchblicken, wie sie sich einigen. Und deswegen können wir hier auch jetzt nur so eine durchwachsene Bilanz ziehen. Also wer kiffen will, freut sich bestimmt. Aber die positiven Sachen, die vorher versprochen wurden, die sind alle nicht eingetreten.
Und eine wichtige Anmerkung noch, auch wenn man jetzt legal kiffen kann, seit einem Jahr Cannabis ist und bleibt ein Rauschmittel, seid also vorsichtig beim Konsum. Und wenn ihr Probleme haben solltet, dann verlinken wir euch noch ein paar Angebote bezüglich Suchtprävention in den Shownotes.
Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy.
Donald Trump verkündet den Liberation Day und meint damit eigentlich nur, wir machen jetzt mal Zölle für ja, fast die komplette Welt. 184 Länder sind jetzt betroffen, nur Nordkorea und Russland nicht übrigens. Und das heißt aber auch, die EU muss ganz schön schlucken, weil auf alle Waren, die die EU in die USA exportiert, sollen einfach nochmal extra Zölle draufkommen, zusätzlich zu denen, die es halt eh schon gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht so gut.
Ja, in den letzten Wochen und Monaten gab es ja immer wieder diese News rund um die Zölle, die Trump erheben will. Vor allem halt Kanada und Mexiko, die dann eingesetzt wurden, dann erstmal wieder pausiert wurden und so weiter. Jetzt eben auch die EU, das hat man schon erwartet, dass es da auch nochmal so einen Zollhammer geben kann. Und das jetzt 20% aber auf alle EU-Waren draufgeschlagen werden. Das ist schon ein relativ krasser Wert. Und was man jetzt halt auch immer wieder liest, gerade weil so die ganze Welt betroffen ist fast, also fast alle Länder, hört man auch immer wieder das Wort Handelskrieg. Und das ist so der Moment, wo wir beide sagen, wird jetzt ein bisschen heiß, dass wir das einfach einordnen. Wir brauchen echte Expertise und zwar von Alexander Wulfers von unserem Funk-Wirtschaftsformat. Was kostet die Welt auf YouTube? Hi Alex.
Hi, freue mich, dass ich hier bin.
Sehr gut, dass du da bist und uns das einordnen kannst. Also Experten sagen ja, die Preiserhöhungen, die werden die Firmen vermutlich vor allem an die Kunden in den USA weitergeben. Das ist zumindest das, was ich so höre. Das heißt, für die wird es jetzt erstmal teurer. Trump sagt dagegen, die Firmen, die werden einfach anfangen, in den USA zu produzieren und dadurch mehr Arbeitsplätze und so weiter schaffen. Wer hat ein Recht von beiden?
Ja, also das, was wir bisher von Trumps erstem Handelskrieg wissen, deutet eher darauf hin, dass Trump nicht recht hat. Also 2018 hat er ja schon mal Zölle ziemlich stark angezogen und da gibt es einige Studien dazu, die zeigen, dass daraufhin die Preise in Amerika einfach um genau den Betrag angestiegen sind, die die Zölle ausmachten. Also die Unternehmen haben die Preise komplett an die Kunden weitergegeben, haben sie letzten Endes nicht selber bezahlt und die Amerikaner waren die, die dafür am Ende draufgezahlt haben. Dass die Unternehmen jetzt stärker in den USA investieren, ist eher unwahrscheinlich, einfach weil da so eine große Unsicherheit auch jetzt entstanden ist. Ganz abgesehen davon, dass es ja natürlich auch sehr lange dauern würde. Also wenn man jetzt eine neue Fabrik da eröffnen würde, das würde Jahre dauern, Milliarden kosten. Also das ist nicht abzusehen, dass es bald passieren wird.
Alex, was heißt das denn für uns? Also wird daraus jetzt so eine Preisaufwärtsspirale und es wird einfach alles für alle teurer?
Für uns heißt es das erstmal nicht. Also es gibt eine Auswertung von gestern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die gezeigt haben, dass es in Europa eher Preisdruck nach unten gibt, also dass Preise eher fallen werden als Resultat. Das gilt allerdings nur so lange, wie eben nur Amerika seine Zölle erhöht. Wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo eben die EU mit ihren eigenen Zöllen reagiert, dann werden dadurch ja auch Produkte für europäische Kunden teurer. Wenn wir möglicherweise in eine ganz große Zollspirale reingeraten, wo auch andere Länder dann wiederum nicht nur auf die USA, sondern vielleicht auch gegen andere Länder Zölle erheben, dann wird es ziemlich gefährlich und dann könnten die Preise tatsächlich sehr stark steigen.
Ist das denn realistisch? Also wie guckst du da gerade drauf? Weil ich habe es schon gesagt, es wird ja jetzt immer dieses Wirtschaftskrieg-Szenario aufgemacht. Könnte das wirklich passieren, dass jetzt so ein Handelskrieg, Zoll, alle machen Zölle und die liberale Weltordnung wird dadurch in Gefahr gebracht, dass das jetzt passiert?
Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich bedenklich, weil wir haben Zölle in dieser Größenordnung seit den 30er Jahren nicht mehr gesehen und damals ist genau das passiert, dass eben dann Länder Vergeltungszölle eingeführt haben. Wir haben das jetzt gerade gesehen, heute hat China angekündigt, dass sie 34% auf alle amerikanischen Importe erheben werden. Die EU arbeitet gerade noch an ihrer Reaktion. Beim letzten Mal hat die EU relativ strategisch reagiert und hat nur auf bestimmte Güter, nämlich unter anderem Harley-Davidsons und Whiskys, Zölle erhöht. Das hat dann die Europäer jetzt nicht so stark getroffen, außer man wollte gerade ein Motorrad kaufen. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass da jetzt die Verlockung groß ist, in so einen Handelskrieg einzutreten. Und da kann man, glaube ich, nur vorwarnen.
Der deutschen Wirtschaft geht es ja eh gerade nicht so ganz so gut. Und der Export in die USA ist für uns ja extrem wichtig. Wir verkaufen ja wirklich viel an die USA. Und wenn wir aber weniger in die USA verkaufen werden oder Firmen wirklich umziehen, fallen hier dann nicht auch Arbeitsplätze weg? Also kann es wirklich sein, dass dadurch Arbeitslosigkeit für viele droht?
Ich glaube, von dem Punkt sind wir noch relativ weit entfernt. Ausgeschlossen ist es nicht. Also vor allem die deutsche Autoindustrie ist da natürlich sehr stark getroffen. Einige deutsche Autounternehmen haben eigene Werke in den USA, andere nicht. Zum Beispiel Porsche produziert nur in Deutschland. Und wenn da dann der Markt wegbricht, dann kann das natürlich auch Arbeitsplätze kosten. Ja, absolut.
Du hast jetzt schon gesagt, es wäre vielleicht kritisch, wenn jetzt ganz viele Länder auch Zölle erheben und auch die EU plötzlich anfängt, alles zu verzoll oder den Zoll darauf zu heben, was aus den USA kommt, um Gegenmaßnahmen zu machen. Was wären denn gute Gegenmaßnahmen aus deiner Sicht? Also wie sollte denn die EU reagieren?
Also eine Möglichkeit sind sicherlich solche sehr strategischen, punktuellen Zölle. Was an den Zöllen von 2018 sehr clever war, war, dass das auch vor allem Gegenden in Amerika traf, die von Republikanern regiert werden, wo Republikaner die Kongressabgeordneten sind und wo die Republikaner auch tendenziell eher für mehr Handel sind. Also da ist dann dadurch auch politischer Druck entstanden. Wenn dann der Abgeordnete, der den Harley-Davidson-Bezirk vertritt, dann Druck auf Trump ausüben kann, dann kann das vielleicht schon eher dazu führen, dass die Zölle zurückgenommen werden. Ein anderes Thema sind die amerikanischen Tech-Konzerne. Also wir haben zwar einen Handelsüberschuss mit Amerika bei Gütern, wir haben aber ein Handelsdefizit mit Amerika bei Dienstleistungen. Das heißt, wir beziehen viel mehr Dienstleistungen, vor allem digitale Dienstleistungen, also Facebook, Instagram, Google und so weiter, von amerikanischen Unternehmen. Und da Druck auszuüben, zum Beispiel über verschiedene Ideen für eine Digitalsteuer, das könnte schon Amerika an einer sehr verwundbaren Stelle treffen.
Könntest du dir auch vorstellen, dass er diese Zölle einfach bald wieder zurücknimmt und das nur so als Verhandlungsmasse benutzt hat? Weil das hat er zumindest ja, wie gesagt, bei Kanada und Mexiko mehrfach gemacht, dass es da so hin und her ging immer. Also wäre das auch denkbar?
Ja, absolut. Also bei Trump muss man sich, glaube ich, auf alles einstellen. Und er hat relativ klar schon gesagt, wenn uns ein Land ein gutes Angebot macht, dann sind wir zu allem bereit. Also selbst China gegenüber hat er jetzt gestern angekündigt, wenn China zum Beispiel bereit wäre, einen TikTok-Verkauf zuzulassen, was ja noch ein anderes Thema zwischen den USA und China ist, dann wäre er auch bereit, über Zölle zu sprechen. Also ich glaube, da ist alles auf dem Tisch und ich würde absolut nichts ausschließen.
Das sagt Alex von unserem Wirtschaftsformat Was kostet die Welt? Danke dir.
Danke, Alex.
Sehr gerne.
Und wir bleiben noch in den USA. Trump verändert da nämlich nicht nur die Weltwirtschaft, sondern der krempelt auch weiter den Staat und die US-Institutionen um. Wir haben ja in den letzten Wochen super viel darüber gesprochen, wie er zum Beispiel richtig viele Stellen in den US-Bundesbehörden streicht, Entscheidungen von Gerichten einfach ignoriert, die Rechte von Transpersonen einschränkt, das Diversity-Programm abschafft und so weiter und so fort. Und das alles per Dekret. Also ne, ihr kennt die Fotos, wo er irgendwie sowas Schönes unterschreibt. Also ohne, dass das US-Parlament darüber abstimmt.
Dem Filzstift immer unterschreibt. Ja, es passiert wirklich unglaublich viel und vor allem auch in unglaublich kurzer Zeit. Und wir wollen jetzt nochmal einen Fokus setzen, der oft zu kurz kommt, glaube ich, nämlich was gerade in der Forschung und in der Wissenschaft passiert. Auch hier entlässt die Trump-Regierung mega viele ForscherInnen, vor allem in den Bereichen Gender- und Klimaforschung, und verbietet bestimmte Begriffe sogar, also so Begriffe wie Racism oder Diversity oder Covid oder so. Ganze Forschungen, die diesen Begriff enthalten, werden gestrichen. Und außerdem mischt er sich sehr stark in die Freiheit der Unis ein. Er fordert zum Beispiel, dass Unis härter gegen pro-palästinensische Proteste vorgehen. Und wenn sie das nicht machen und sich seinem Willen beugen, dann droht er ihnen, die Fördermittel zu streichen. Das ist zum Beispiel bei der Columbia University in New York passiert.
Also gerade in dieser Woche haben drei prominente US-WissenschaftlerInnen angekündigt, dass sie die USA verlassen wollen, wegen dem, was Trump an den US-Unis anrichtet. Und außerdem haben auch fast 2000 WissenschaftlerInnen einen offenen Brief geschrieben, in dem sie von einem Klima der Angst und von einem massiven Angriff auf die amerikanische Wissenschaft sprechen.
Ja, und genau mit diesem Thema hat sich Christopher Weingart für den Deutschlandfunk beschäftigt. Er ist Journalist und für eine längere Recherche hat er mit vielen ForscherInnen und Professoren in den USA gesprochen. Und von dieser Recherche kann er uns jetzt ein bisschen erzählen. Hi Christopher.
Hi, schön, dass ich da sein darf, Falle.
Schön, dass du da bist. Ja, wir starten mal mit einem O-Ton von J.D. Vance rein, dem Vizepräsidenten. Das hat er 2021 bei so einer Konferenz von Konservativen gesagt.
So much of what we want to accomplish, so much of what we want to do in this movement and in this country, I think are fundamentally dependent on going through a set of very hostile institutions, specifically the universities, which control the knowledge in our society, which control what we call truth and what we call falsity. And there is a wisdom in what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago. He said, and I quote, the professors are the enemy.
Also er sagt, die Unis kontrollieren das Wissen in unserer Gesellschaft, was als wahr und was als falsch gilt. Und am Ende zitiert er den früheren US-Präsidenten Richard Nixon und sagt, die Professoren sind der Feind. Herr Christopher, versuch uns das mal zu erklären. Was genau haben denn Trump und Vance gegen WissenschaftlerInnen und Unis?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also in dieser Rede, die geht insgesamt eine halbe Stunde lang, da arbeitet sich Vance am Universitätsbetrieb ganz besonders ab. Und er argumentiert, dass es keine rechte Diskursdominanz geben kann, solange es die Universitäten gibt, die wie eine Art Gatekeeper davor stehen. Und deswegen muss daran was geändert werden, wenn man sich durchsetzen will. Was man vielleicht lange nicht gemacht hat, was man hätte machen sollen, ist, dass man solchen rechten Populisten glaubt, was sie sagen. Denn all das, was jetzt gerade passiert, das hat Vance da schon angekündigt. Beispielsweise, dass den Universitäten Fördermittel entzogen werden. Beispielsweise, dass Professoren öffentlich als Feinde dargestellt werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Populismus. Die haben keine eigenen Lösungen. Die können nur existieren, wenn es ein Feindbild gibt. Und das aktuelle Feindbild oder eines der aktuellen Feindbilder, das ist jetzt aktuell der Universitätsbetrieb, das sind aktuell WissenschaftlerInnen. Und in solchen Systemen ist auch kein Widerspruch erlaubt. Das ist ein großer Unterschied zum Forschungsbetrieb. Da gibt es immer wieder neue Evidenzen, da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Aber bei Populisten, bei Demagogen wie Trump, da gilt das Wort, was er sagt. Und wenn er sagt, wir müssen mehr nach Öl bohren und den Klimawandel gibt es nicht, dann ist jeder, der etwas dagegen sagt, ein Verräter. Und Wissenschaftler sind im Gegensatz zu Trump an die Wahrheit gebunden.
Jetzt dachte ich aber irgendwie immer, US-Unis sind privat, also sie müssen privat bezahlt werden. Wie kann es denn sein, dass Trump da trotzdem so einen großen Einfluss auf die Gelder dieser Colleges hat?
Also viele sind privat, vor allem diese großen Ivy League Schools, die man so kennt. Beispielsweise auch die Columbia ist privat, meines Wissens nach, genauso Yale. Es gibt aber auch sehr viele, die nicht privat sind. Also es gibt auch ganz viele State Colleges. Da ist natürlich der Einfluss nochmal größer. Aber auch wenn man sich zum Beispiel Yale anschaut. Yale hatte ein Budget von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Und ungefähr 1 Milliarde davon kam von den sogenannten Grants. Dieses Grant-System, das regelt die Wissenschaftsfinanzierung in den USA. Also eine Wissenschaftlerin bewirbt sich mit einem Thema um eine Förderung. Und die Unis, die kriegen dann die Hälfte der Fördermittel nochmal obendrauf, um damit den laufenden Betrieb zu finanzieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit einer Krebswissenschaftlerin gesprochen, die braucht, um ihre Forschung durchzuführen, ein Labor. Die braucht Mäusekolonien, die braucht auch eine Verwaltung, die braucht Angestellte. All das bezahlen die Grants und bezahlen die Unis dann mit über eben ja diese Additional Costs. Die will Trump jetzt auf 15% sinken. Dadurch würden den Unis, ich glaube, 5 Milliarden US-Dollar nur im Fiskaljahr fehlen. Und so kann er natürlich dann auch auf private Unis großen Einfluss nehmen. Und der Fall bei der Columbia University, der ist ja nochmal direkter. Da geht es um eine Förderung von 400 Millionen US-Dollar, die eingestellt wurde wegen angeblich illegaler Proteste im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. Und das hat er auch angekündigt, oder das hat die Administration auch angekündigt, das kann auch anderen Unis noch blühen. Die Columbia University hat darauf reagiert, indem das Demonstrationsrecht auf dem Campus verschärft wurde. Und die US-Bildungsministerin hat auch schon gesagt, dass das ein guter Schritt sei, um die Förderung wieder zurückzubekommen. Das heißt, man hat eine Finanzpolitik, die einen politischen Gegner mundtot machen kann in gewissem Maße. Und das scheint hier das Ziel zu sein. Zumindest meinte das Todd Wolfson zu mir, der ist der Präsident der amerikanischen Assoziation der Universitätsprofessoren.
Das klingt alles übertrieben besorgniserregend. Was ich mich halt gefragt habe, also du redest jetzt auch viel von diesen Feindbildern und das macht für mich irgendwie Sinn. So, Trump hat ja auch von vornherein immer gesagt, er will den Woke-Virus besiegen und so. Und dann macht es natürlich Sinn, irgendwelche Diversity-Forschung und so zu blockieren. Aber es geht ja gar nicht nur darum. Es geht ja zum Beispiel auch um Gelder, die für die Krebsforschung eingesetzt werden. Und da ist ja wirklich gar nichts Wokes dran, sondern das ist ja was, das muss doch auch jeder Republikaner gut finden, wenn Gesundheit erforscht wird. Und das ist ja auch eine Sache, die wirtschaftlich für die USA ultra wichtig sind, dass sie da vorne mit dabei sind. Also warum wird sogar dagegen gekämpft?
Also man könnte es so sehen, dass jetzt einmal der Widerstand gebrochen werden soll, der von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen kann. Und wenn das gelungen ist sozusagen, dann können wieder neue Programme eingeführt werden. Man kann es aber auch so sehen, dass die Leute, die jetzt gerade am Ruder sind, von Wissenschaft einfach keine Ahnung haben. Also der Gesundheitsminister der USA, das ist Robert F. Kennedy Jr., das ist ein erklärter Impfgegner, der hat in seiner illustren Vergangenheit schon einige sehr, sehr merkwürdige Aussagen getroffen, zum Beispiel, dass Pestizide im Wasser Kinder trans machen würden. oder dass AIDS in Afrika eigentlich eine ganz andere Krankheit war, denn Robert F. Kennedy Jr., der steht AIDS-Leugnern sehr nahe, die sagen, dass es AIDS gar nicht gibt, genauso wie Corona. Und er hat auch schon gesagt, dass Borreliose wahrscheinlich eine Biowaffe sei. Der organisiert jetzt einen großen Teil der Public Health Forschung in den USA und hat auch schon erste Schritte in die Wege geleitet. Denn es ist ja nicht nur so, dass jetzt Programme gestrichen werden, es werden ja auch neue aufgenommen. Und Kennedy hat jetzt einen anderen Impfgegner damit beauftragt, doch nochmal reinzuschauen, ob Impfungen nicht Autismus auslösen. Das wurde schon erforscht, das Ergebnis ist klar, nein, das tun sie nicht. Aber jetzt macht das nochmal ein Impfgegner und rollt das neu auf. Und man kann sich vorstellen, zu was für einem Ergebnis der da kommen wird. Und wenn die größte Wissenschaftsnation der Welt dann plötzlich von Schwurblern geleitet wird, dann wird das auch hier echt übel werden können.
Krass. Christopher, Trump greift ja aber nicht nur WissenschaftlerInnen an, sondern auch Studis direkt. Also letzte Woche ganz präsent der Fall an der Tufts-Uni. Eine türkische PhD-Studentin, die von der ICE, also oder ICE, dieser Migrationspolizei, auf offener Straße festgenommen wurde. Und der Vorwurf gegen sie war offiziell, dass sie in der Uni-Zeitung einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie von einem Genozid in Gaza spricht. Also hier ging es wieder um den Gazakrieg. Und sie forderte, dass die Uni nicht mehr mit israelischen Firmen kooperieren sollte. Und der letzte Stand ist, dass sie jetzt in Abschiebehaft sitzt, obwohl sie ein gültiges Visum gehabt haben soll. Krass, würdest du sagen, ist es gerade überhaupt noch sicher, als internationaler Studi in den USA zu sein?
Es ist auf jeden Fall weniger sicher, als es vor einem Jahr noch war, weil man jetzt schon ganz klar erkennen kann, dass die Trump-Regierung den Rechtsstaat angreift. Und das sind ja genau solche Beispiele. Es gibt davon noch mehr. Es gibt auch Berichte darüber, dass bei Einreise dann die Social-Media-Accounts kontrolliert werden, ob man sich mal kritisch da zu diesem Krieg geäußert hat. Es gibt auch Berichte, wonach die Visa von Menschen, die an diesen Protesten teilgenommen haben, für die jetzt auch die Columbia University bestraft wurde, dass die ihre Visa auch abgenommen bekommen. Und es gibt auch Berichte zum Beispiel von deutschen Staatsbürgern, die bei Wiedereinreise dann festgenommen wurden und unter menschenunwürdigen Verhältnissen da ihre Zeit zu bringen. Das war jetzt in dem Fall kein Student, sondern ein Familienvater. Aber solche Fälle können passieren. Es wird natürlich trotzdem eher die Ausnahme sein, aber man kann sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass man so behandelt wird wie in einem Rechtsstaat, ganz offensichtlich.
Gibt es denn Protest dagegen? Also, weil Trump war ja schon mal Präsident und da gab es relativ schnell auch Protest von Wissenschaftlern mit diesem March for Science zum Beispiel, aus dem dann letztlich, glaube ich, kann man das ganz grob zusammenfassen, dass daraus dann am Ende auch die Fridays for Future Bewegung mit hervorgegangen ist oder dass sich zumindest zusammengemerged hat und so. Also da war ja die Protestwelle einfach sehr groß in der ersten Amtszeit und davon sieht man bisher ja noch gar nichts, oder?
Ich glaube, da muss man ein kleines bisschen ausholen. Also diese erste Trump-Amtszeit, das war eine Überraschung. Damit hat niemand gerechnet. Und dann haben die Leute gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun und waren energetisiert. Die zweite hat zumindest die Opposition mehr in eine Art Depression, kann man fast schon sagen, gestürzt, weil man wusste, was da gewählt wird und die Leute es trotzdem gewählt haben. Trotzdem gab es am Anfang den Eindruck, wir haben das jetzt schon einmal überstanden, wir schaffen das jetzt auch noch ein zweites Mal. Ja, und dann ging es los. Und dann saß der Schock erstmal tief in den Knochen, als Trump schon bei seiner Amtseinführung Dekrete unterschrieben hat, die massiv in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen. Und es war wirklich so eine Art Schocktaktik, also eine Überrumpelungstaktik, um dafür zu sorgen, dass ich gar nicht erst Widerstand aufbauen kann. Und das hat im ersten Moment auf jeden Fall auch funktioniert, weil viele Leute dann hilflos waren, weil viele Leute ihre Jobs verloren haben, weil viele Leute nicht wussten, ob sie jetzt ihre Forschung fortführen können. Es gibt Leute, die arbeiten an ihrer Promotion und denen wurden jetzt die Gelder für das Promotionsprojekt gestrichen. Das heißt, deren Zukunft ist jetzt auch in der Schwebe. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis sich dann Leute aufgerafft und zu einem Widerstand formiert haben. Ich habe auch den Eindruck, dass es noch nicht so viel gibt wie vor 8 Jahren. Der Marsch für die Wissenschaften, der war am 22. April 2017. Das heißt, da haben sie noch ein bisschen Zeit, um vielleicht noch was zu organisieren. Aber mein Eindruck ist auch, auf der Straße gibt es gerade nicht den Gegenwind wie bei der ersten Trump-Präsidentschaft. Und es bräuchte eigentlich mehr. Für mich wirkt es so, dass das, was gerade passiert, noch nicht genug ist, um wirklich Trump zu beeindrucken und gegebenenfalls auch aufzuhalten.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man nicht Teil einer Uni ist oder nicht in der Wissenschaft arbeitet, was interessiert mich das überhaupt? Aber sowas hat ja wirklich konkrete Auswirkungen, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal für die Leute in den USA, es wird da jetzt weniger Forschung geben, es wird weniger Ärztinnen und Ärzte geben, es wird eine schlechtere Gesundheitsversorgung geben. Und dazu kommen ja noch die ganzen anderen Themen, von Klimawandel über Meteorologie bis hin zu allen möglichen Arten von Gesundheitsbestimmungen, die wegfallen. Die andere Sache ist für Leute außerhalb der USA. Denn die USA waren zum Beispiel der mit Abstand wichtigste Geldgeber im internationalen Kampf gegen HIV. Das wurde jetzt erstmal alles eingestellt. UNAIDS, das ist die Organisation der UN, die gegen AIDS kämpft, die rechnet mit 6,3 Millionen, sind es, glaube ich, zusätzlichen AIDS-Toten in den nächsten 4 Jahren allein. Es gibt eine Studie in The Lancet HIV, die zu ähnlichen Zahlen kommt, auch im Millionenbereich im schlimmsten möglichen Fall. Und es gibt auf zum Beispiel im afrikanischen Kontinent bisher niemanden, der diese Mittel ersetzen kann. Das heißt, da gehen jetzt wirklich Leute von den Kliniken wieder nach Hause ohne die Medikamente. Und wer keine HIV-Medikamente bekommt, obwohl er HIV-positiv ist, der stirbt an AIDS. Es gibt praktisch keine Ausnahmen. Und ein anderer Punkt ist noch, wenn die WissenschaftlerInnen in den USA, und gerade passiert das ja, die USA erstmal verlassen haben, dann bleiben da vor allem die Abnicker übrig. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn WissenschaftlerInnen sich genötigt fühlen, ein Land zu verlassen. Und Timothy Snyder, ein Historiker, der zu Faschismus forscht und der Trump-Regierung Faschismus vorwirft, der musste jetzt auch schon nach Kanada fliehen. Also das sind die Zustände, von denen wir da gerade sprechen.
Echt ultra krass. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Bericht. Christopher Weingart.
Sehr gern.
Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Der Fernsehsender Pro7 hat sich auf Twitter mit einer AfD-Politikerin angelegt, weil die hat gegen Riccardo Simonettis Auftritt in der Sesamstraße gehetzt. Bei der Sesamstraße sind ja immer mal wieder so Promis dabei und jetzt halt auch Riccardo. Der Moderator und Autor lebt ja offen als schwuler Mann und hat auch schon queere Kinderbücher geschrieben. Und nach seinem Auftritt bei der Sesamstraße, da gab es so einen homophoben Shitstorm, wo sich eben auch diese AfD-Politikerin beteiligt hat. Und gegen diesen Shitstorm hat sich ProSieben jetzt gewehrt und Riccardo in Schutz genommen. Und das ist an sich ja schon echt sweet, aber irgendwie noch besonderer, weil die Sesamstraße läuft in der ARD und ProSieben und ARD sind ja eigentlich eher so Konkurrenten.
Ich bin SpongeBob mit all seinen Emotionen.
Echten.
Keine künstlichen.
Wir alle sollen bald eine Computerstimme bekommen.
Und dann müsst ihr euch Filme ansehen.
Mit künstlichen Stimmen von Robotern.
Und diese Roboter wurden mit unseren Stimmen trainiert.
Ohne unsere Zustimmung. Auf illegale Weise.
Das ist ein Auszug aus einem Video, in dem sich mehrere deutsche SynchronsprecherInnen gegen die Nutzung von KI wehren. Zum Beispiel die SprecherInnen von Angelina Jolie, Ben Affleck oder Jason Momoa, weil die eben befürchten, dass ihr Job bald verschwinden könnte und sie von KIs ersetzt werden könnten. Sie sagen darin, dass die KI mit ihren Stimmen trainiert werden würde, aber ohne ihre Zustimmung und ohne die SprecherInnen dafür zu bezahlen. Mittlerweile gibt es tatsächlich schon Programme, in denen Originalstimmen einfach in andere Sprachen umgewandelt werden können. Auch YouTube macht das ja zum Beispiel schon automatisiert zum Teil. Die sind noch nicht so gut, dass sie wirklich viel genutzt werden, vor allem in jetzt so großen Serien oder Filmen oder so. Aber die SprecherInnen, die erhoffen sich eben mehr Schutzmechanismen, die festlegen, dass sie selbst die Kontrolle und die Rechte über ihre eigene Stimme behalten können. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen reden wir hier kurz drüber.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine KI-News. Bei Tinder kann man jetzt mit einer KI üben zu flirten. Und zwar in dem Spiel The Game Game, das die zusammen mit OpenAI entwickelt haben. Also die Leute, die auch hinter ChatGPT stecken. In dem Spiel wird man dann in absurde Flirt-Situationen geworfen. Das Ganze soll eben helfen, dass NutzerInnen weniger unsicher sind und mehr mit Humor ans Flirten gehen. Also, und während man mit diesem Chatbot flirtet, bewertet die App das Flirtverhalten. Und am Ende bekommt man dann auch Feedback.
Oh Gott.
Leo, willst du das nutzen?
Ein Bot, der mich trainiert beim Flirten. Ich weiß nicht,
ich hätte ein bisschen Angst, dass das Feedback ganz schlecht ist.
Ja, das. Und ich weiß nicht, wenn sich Flirten schon so künstlich anfühlt, dass man das so üben muss, dann, ich weiß nicht, dann float es ja halt einfach nicht, oder?
Wer es ausprobiert hat und für gut befunden, bitte in die Kommentare schreiben.
Zum Abschluss schauen wir jetzt nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und eins ist direkt am Samstag. Da endet nämlich die Frist von TikTok in den USA. Letztes Jahr hatte der Kongress ja beschlossen, dass die chinesische Firma ByteDance, die hinter TikTok steckt, ihr US-Geschäft für TikTok verkaufen muss. Und diese Frist, die lief eigentlich bis Januar. Da hat dann Trump aber direkt als ersten Schritt als US-Präsident quasi gesagt, dass er diese Frist verlängern will. Und jetzt endet diese Frist eben am Samstag. Aber es ist schon wieder nicht klar, was da eigentlich genau passieren wird, wenn jetzt diese Frist endet. Also es gibt jetzt ein paar Firmen, die TikTok in den USA kaufen wollen, zum Beispiel Amazon oder Oracle oder auch eine Firma des OnlyFans-Gründers oder so. Es gibt auch irgendwelche großen Investitionsfirmen, die da eben Interesse dran haben und sich zusammengeschlossen haben und ein Angebot auf den Tisch gelegt haben und so. Aber es ist eben, wie gesagt, noch unklar, was passiert. Vizepräsident Vance hat gesagt, dass er da eine rechtzeitige Lösung erwartet und dass Trump das heute oder morgen verkünden sollte. Also wir werden sehen, was passiert, ob TikTok einfach wieder schwarz wird, ob TikTok aus den App-Stores verschwindet oder ob Trump wieder einen Aufschub dieser Frist macht oder ob es wirklich verkauft wird. Das ist irgendwie eigentlich spannend, was da passiert.
Achtung an alle, die Auto fahren. In der kommenden Woche startet nämlich ein Blitzermarathon. Da ist dann mehr Polizei auf den Straßen unterwegs und checkt, wer zu schnell fährt. Wie viel und wo geblitzt wird, das unterscheidet sich immer je nach Bundesland. Das Ziel der sogenannten Speed Week ist es, dass Autofahrende sich mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und so der Verkehr auch insgesamt sicherer werden soll. Also denkt dran, immer nach der Geschwindigkeit fahren. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gern, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier diese Woche gibt es wieder ein reguläres Infotier. Und es ist der Teaser.
Teaser.
Ciao.
Ciao. Der Teaser.
Teaser.
Das finde ich lustig.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.